Brief spricht mehr über die Gemeinde und den Leib Christi. Und der Kolosserbrief spricht mehr über das Haupt, also über Jesus, das Haupt der Gemeinde. So präzisiert die Epheserstelle auch sehr deutlich, dass das Geheimnis Christi der Leib Christi ist. Und wenn wir den Kolosserbrief zur Hand nehmen, erkennen wir, dass er ein zentraler Brief der Christologie ist oder anders ausgedrückt, dass er über Jesus das Haupt spricht. Und deshalb lesen wir auch so gerne den Epheserbrief, weil er so viel und so tiefgründig über die Gemeinde spricht, nicht wahr? Allein die Verse kann man zu Hause, weiß man auswendig und zu Hause nochmal lesen, Epheser 2, die Verse ab 4 ungefähr bis 7 oder 10 eigentlich, das sind dann die grundlegenden Dinge der Gemeinde. Dazu muss ich einen ganz kleinen Schwenk machen, das sind so kleine Erlebnisse. Ich bin gekommen, den Kreis gibt es nicht mehr, irgendwo in den Kreis gekommen. Und nun predige ich ab und zu auch über Altes Testament und sonst was. Aber die waren so richtig Paulus, Epheserbrief. Da sagt mir die Leiterin oder die Hausmutter, Bruder Weber, ist ja schön, dass Sie kommen. Immer nur Epheserbrief, immer nur Epheserbrief. Das kann auch irgendwo mal vorkommen, nicht wahr? Also wir machen, ich persönlich bin vertrete, einen bunten Strauß, wenn man so will, der Verkündigung. Da darf auch Altes Testament und sonst was dabei sein. Aber heute sind wir ganz zentral. Kolosserbrief, das Geheimnis Christi. Im Kolosserbrief kommt der Begriff Geheimnis viermal vor. Zuerst in Kolosser 1, 27, wir kennen alle die Stelle, das Geheimnis Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dann Kolosser 1, 26, ist auch schon Vers vorher, das Geheimnis war verborgen, steht auch im Epheserbrief. Dann Kolosser 2, Vers 22, das Geheimnis Gottes des Vaters. So ist wohl die richtige Lesart, da ist ein wirkliches Durcheinander in der Überlieferung oder wir verstehen die Überlieferung nicht, sagen wir es lieber so, aber ich bin der Meinung, es muss heißen, das Geheimnis Gottes des Vaters. Und dieses Geheimnis passt auch übrigens zum Kolosserbrief. Und jetzt unsere Stelle, die vierte Stelle als im Kolosserbrief, das Geheimnis Christi. Ich lese nochmal die Verse 3 und 4 und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis Christi zu reden, um dessen Willen, um das Geheimnis Willen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Paulus ist um des Geheimnisses Christi willen gebunden, aber dann auch mit der Maßgabe, dass es richtig weitergibt, eine Tür des Wortes gibt, damit Gott das so offenbart, wie er es gerne hätte. Das war auch im Gefängnis bei ihm möglich. Wo finde ich das Geheimnis Christi erklärt? Nicht, was ist das? Nach meinem Verständnis, nun kommt schon die zentrale Aussage, gehört alles, was im Brief an die Kolosser über Christus gesprochen wird, zum Geheimnis des Christus. Vor allem die Verse bis zu Kolosser 4, Vers 3. Der Kolosserbrief selbst ist der Kommentar zum Geheimnis Christi. Und nun zur Auslegung. Bitte nicht erschrecken, ich habe das aufgeteilt in 20 Punkte. Ich war früher, wie ich noch jung war und die Brüder hörte und dann hatten sie 12 Punkte, da habe ich gedacht, oh, das kann ein bisschen länger dauern. Aber heute Abend ist nicht ganz so schlimm. Gerade der Kolosserbrief enthüllt uns das Geheimnis Christi, das Geheimnis des Hauptes der Gemeinde. Und dazu gibt der Kolosserbrief gleich am Anfang Auskunft. Kolosser 1, Vers 13 und 14. Jesus hat uns errettet, jetzt kommt das Zitat, aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, das war Vers 13. Vers 14, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Hier wird das Geheimnis Christi deutlich. Mit unserer Errettung sind wir versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das kann niemand nachvollziehen. Das muss man im Glauben erleben. Das muss einem der Geist Gottes offenbaren. Und von dort, von dem Reich, in dem Reich des Sohnes seiner Liebe, wo der Sohn ist, von dort empfangen wir unsere geistlichen Kräfte. Und das ist wichtig, in das Reich des Sohnes seiner Liebe hat der altböse Feind keine Macht mehr über uns. In diesem Reich des Sohnes seiner Liebe hat der altböse Feind keine Macht mehr über uns. Wir gehören einem anderen. Im Geist sind wir schon in sein Reich oder sein Königtum versetzt. Und dazu gehört auch das Wissen, dass wir erlöst sind, dass wir freigelöst sind, da weggelöst von der Feindschaft und der Finsternis. Wir gehören einem anderen. Im Reich des Sohnes seiner Liebe hat die Finsternis keine Macht mehr. Die Finsternis hat kein Recht mehr an uns. Und dann kommt natürlich das Wissen dazu, unsere Sünden sind vergeben. Als Erlöste und von Sünden Befreite dürfen wir durch diese Welt gehen. Das ist ein gewaltiges Vorrecht gegenüber allen Menschen. Ohne Schuld, ohne Todesfurcht, voller Hoffnung. Das zweite, der zweite Teil des Geheimnisses Christi. Kolosser 1, Vers 15. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das ist durchaus ein Geheimnis. Das ist unsere Christologie, unsere Glaube. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir den Vater. Und das steht besonders in 2. Korinther 4, Vers 4, aber das werde ich heute Abend nicht besprechen. Zum Geheimnis Christi gehört, dass er nicht Gott ähnlich ist, sondern dass er Gott gleich ist. Ich habe da hinten die neuen Tagungspläne hingelegt, da habe ich dann im Vorwort etwas dazu geschrieben. Das lese ich jetzt auch, das steht dort auch, aber ich bespreche das jetzt. Jetzt im Jahre 2025 feiern wir das Jubiläum 1700 Jahre Konzil zu Nicäa, wo von den Vertretern der Kirche, muss ich dazu sagen, und unter dem Druck von Kaiser Konstantin dem Großen die Vereinbarung verabschiedet wurde, dass Jesus nicht nur Gott ähnlich ist, sondern dass er Gott gleich ist. Nach Hebräer 1, Vers 3, Jesus ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Und von diesem Geheimnis, dass er Gott gleich ist, zehrt die Christenheit heute noch. Wer mich sieht, so sagt Jesus, der sieht den, der mich gesandt hat. Johannes 12, 45. Oder Philipper 2, Vers 6. Welcher, Jesus natürlich, da er in der Gestalt Gottes war, er war in der Gestalt Gottes, Gott gleich, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Der Feind wollte ihm sagen, du bist nicht Gott gleich, du hast dir das nur usurpiert, das angeeignet, hast es erobert. Nein, 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 er war von Anfang an Gott gleich. Alles, was die Bibel uns über das Wesen Jesus sagt, zeigt uns den Vater. Und wir schauen ihn, Jesus, im Geist an und werden so verwandelt in sein Bild und damit auch letzten Endes in das Bild des Vaters. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Da dürfen auch wir ihn anschauen, auch wenn nur im Geist. Die dritte Aussage, Jesus ist der Schöpfer. Kolosser 1, Vers 16. Das wird oft nicht so gesehen, aber es gehört einfach zum Geheimnis Christi dazu, dass er der Schöpfer ist. Und dazu lesen wir jetzt die vier erstaunlichen Aussagen von Kolosser 1,16 und Kolosser 1,17. Kolosser 1,16a: Alle Dinge sind in ihm erschaffen. Das heißt, außerhalb von Christus gibt es gar nichts. Außerhalb von Christus gibt es auch keine Hölle, wie uns so viele weiß machen wollen. Außerhalb von Christus gibt es nichts. Alles ist in ihm geschaffen. Und jetzt Kolosser 1,16, dritter Teil schon. Alles ist durch ihn erschaffen. Es gibt keinen anderen Schöpfer als Jesus. Natürlich, der Vater hat durch Jesus geschaffen. Das wissen wir natürlich alle auch. Alles ist durch ihn erschaffen. Alles. Auch der Satan, auch einmal die kommende Hölle, alles ist durch ihn erschaffen. Nochmal Kolosser 1,16, alle Dinge sind für ihn erschaffen. Dort steht eigentlich das Wörtchen Eisen, das heißt in ihn hinein geschaffen worden. Dort in ihm ist alles unantastbar in Christus. Wer übersetzt, alle Dinge sind für ihn geschaffen, ist auch gut. Aber ich liebe es noch mehr zu sagen, alles ist in hinein geschaffen worden. Der Vater wollte, dass alles in ihm ist. Und die vierte Aussage, alle Dinge bestehen zusammen in ihm. Alle Dinge. Es gibt nichts, was außerhalb von ihm ist. Ob das Himmel und Erde oder ob das Menschen oder sonst was ist, alles besteht zusammen in ihm. Und für einen Gläubigen gibt es keine Zufälle. Es gibt überhaupt keine Zufälle. Aber für uns erst recht nicht. Wir kennen doch alle nicht das hintergründige Denken Gottes. Wenn vorne etwas uns nicht passt, dann kann es hinten für Gott eine große Hilfe, irgendetwas für uns sein. Deshalb müssen wir alles aus Gottes Hand nehmen und sind erstaunt, was er oft daraus macht. Und für diese ganze Schöpfung starb Jesus am Kreuz von Golgatha und vergoss sein Blut für sie zur Versöhnung aller, wie es in Kolosser 1, Vers 20 heißt. Ich glaube, ich komme auf diese Stelle nochmal zu sprechen, dass er wirklich für die ganze Schöpfung starb. Das wollen viele allerdings nicht wahrhaben. Viertens, Kolosser 1, Vers 15. Er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Das ist ein Geheimnis einfach, nicht wahr? Wem kannst du das erzählen? Jesus, Erstgeborene der Schöpfung, das kannst du uns sagen. Auch schon in vielen Kirchgemeinden geht das gar nicht mehr. Hier beginnt nunmehr ein Komplex, wo über die Vormachtstellung Jesu gesprochen wird. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung, oder meinetwegen auch vor aller Schöpfung. Vor ihm gab es keine Geburt. Er ist nicht nur der Erstgeborene aller Schöpfung, sondern auch vieler Brüder. Römer 8,29, auch von uns, ein Pauluswort. Für alles, was Gott je ins Leben zeugen wird in der Zukunft, 1. Timotheus 6,13, ist er immer der Erstgeborene. Alle anderen sind Nachgeborene. Bis die ganze Schöpfung ins Leben gezeugt ist. Wir kennen alle diese Stelle. Der Erstgeborene hat Aufgaben. Er ist für seine Brüder verantwortlich. Siehe die Reaktion Rubens, des Erstgeborenen Jakobs, beim Verkauf Josefs an die Midianiter, 1. Mose 37. Er hat ihn retten wollen, den Josef, nicht wahr? Und war dann enttäuscht, dass sie ihn verkauft haben. Und so ist auch Jesus verantwortlich für seine Brüder. Und wie oft in der Menschheitsgeschichte hat der Erstgeborene für seine Nachgeborenen sorgen müssen, wenn zum Beispiel die Eltern weggestorben sind. gibt es ja unendlich viele Geschichten aus der ganzen Menschheit eigentlich. So ist auch Jesus für die Nachgeborenen, für die ganze Schöpfung verantwortlich. Und diese Verantwortung trägt er, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Wir glauben schon, dass es wahr ist, aber viele andere meinen das eben nicht. Die fünfte Aussage. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Vor ihm kam niemand zurück. Erst als der Anführer ihrer Errettung, Zitat aus dem Hebräerbrief, erst als der Anführer ihrer Errettung durch Leiden vollkommen gemacht wurde und auferstanden war, konnten auch andere folgen. Hebräer 2, Vers 10 ist die Stelle. Das Totenreich war für ihn ein Mutterschoß, denn in Jona 2, Vers 3 lesen wir, ich schrie aus dem Schoße des Scheol, das ist ja ein, Jona 2, das ist ein Abschnitt über Jesus im Totenreich. Aber den Erstgeborenen nach der Schrift müssen auch alle anbeten, auch die Engel, Hebräer 1, Vers 6. Und wiederum, wenn er den Erstgeborenen in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Teilzitat aus Psalm 97, Vers 7. Wenn es einen Erstgeborenen aus den Toten gibt, dann gibt es auch einen Nachgeborenen oder gibt es Nachgeborene. Die ganze Schöpfung, das ganze All kommt ins Leben zurück. Beziehungsweise bekommt das Leben, wird lebendig gemacht. Er wurde zu einem lebendig machenden Geist, 1. Korinther 15, 45. Und das geschah natürlich nach seiner Auferstehung. Aber auch Offenbarung 21, Vers 5 ist wichtig. Und er auf dem Thron sprach, siehe, ich mache alles neu. Auch dies wird, wie die ganze Wiederherstellung des Alls, durch den Sohn geschehen. Die Jahreslosung 2026 lautet, siehe, ich mache alles neu. Mir hat da neulich jemand aus unseren Kreisen gesagt, ich bin gespannt, was die Kirchen daraus machen. Ich bin auch gespannt. Mal sehen, was da ans Tageslicht kommt. Nächster Vers. Sechstens, Kolosser 1, Vers 18. Er ist der Anfang, der Arche. Von allem ist er der Anfang. Vorher gab es nichts. Den Vater und den Sohn. Ja, das gab's. Mit dem Sohn fing Gott an, als das erste heute gesprochen wurde. Psalm 2, Vers 7. Heute habe ich dich gezeugt. Begann die Heilsgeschichte und die Schöpfungsarbeit Gottes, durch den Sohn natürlich. Im Anfang war das Wort, so beginnt das Johannesevangelium. Selbst 1. Mose 1, Vers 1 gehört hierher. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, er war der Anfang. Und wir kennen das aus unserer Verkündigung. Er war der Erstling, der Reschid, also am Anfang Bereschid. Im Erstling, im Anfang, kann man auch sagen, schuf Gott, in Christus schuf Gott. Auch der Anfang der Verkündigung auf der Basis von Gnade und Wahrheit geschah durch Jesus. Die Gnadenwahrheit ist durch Jesus gekommen, lesen wir in Johannes 1, Vers 17. Mose hat es Gesetz gegeben, aber Gnade und Wahrheit sind durch Jesus geworden. Also erst der Anfang der Verkündigung auf der Basis von Gnade und Wahrheit geschah durch Jesus, steht in Hebräer 2, Vers 3. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Er hat alles geschaffen, er hat angefangen. Offenbarung 3, 14. Oder Offenbarung 21, 6. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Eine siebte Aussage. Kolosser 1, 18, nochmals. Jesus muss in allem den Vorrang haben oder in, was für viel besser gefällt, in allem der Erste sein, der Proteo, oder wie das heißt auf Griechisch, Er muss der Erste sein, der Prototyp auch. Das Wort kommt auch in der Bibel vor. Er muss in allem der Erste sein. Ich will dazu nicht viele Ausführungen machen, doch ein spannender Vers ist Apostelgeschichte 26, 23 in der Rede des Apostel Paulus vor dem König Agrippa. Dass der Christus leiden sollte, sagte er, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volke als auch den Nationen. Er hat als Erster Licht verkündigt durch Totenauferstehung. Also gab es vorher dieses Licht gar nicht. Das Gesetz vom Sinai ist absolut kein Licht, sondern es hat die Sünde sündiger gemacht. Das ist bestimmt kein Licht. Auch das gehört zum Geheimnis Christi, als erster Licht zu verkündigen, hinein in eine Welt der Finsternis. Mit der Auferstehung Jesu aus den Toten beginnt ein neues Kapitel in der Verkündigung Jesu. Jesus hat den Anfang gemacht, als erster, doch dann folgen die Jünger, die sind auch Licht der Welt, und dann besonders Paulus mit seiner Botschaft, die ihm der erhöhte Christus gegeben hat. Ich meine, ich hätte ja irgendwo hingeschrieben, er war nämlich als Erster auch im Totenreich. Er hat die Schlüssel der Hölle und auch in der Hölle. Er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Und dann hat er den Toten gute Botschaft verkündigt. Ja, was hat er denn verkündigt? Da hat er doch nicht Gericht verkündigt. Evangelium hat er ihn verkündigt, hat ihn Licht verkündigt. Auch wenn die noch Äonen warten müssen, bis sie endlich zurechtgebracht werden. Aber er hat das schon verkündigt. Das ist Evangelium und nicht die Hölle, wie viele Evangelisten sagen, ein Ort ohne Ausgang, die Hölle. Habe ich oft gehört. Nein, das gibt es nicht. Sondern er hat den Toten Licht verkündigt, hat ihnen Hoffnung gemacht, auch wenn sie noch für mindestens bis unsere Erde da nicht mehr steht, da unten bleiben müssen. Achtens, Jesus ist das Haupt des Leibes. Jetzt sind wir doch wieder mal so richtig beim Paulus, nicht wahr? Nach all diesen Worten, die zum Geheimnis Christi gehören, folgt nunmehr eine Aussage zu der zentralen Botschaft des Apostels Paulus. Christus ist das Haupt des Leibes. Der Leib Christi ist das große Geheimnis. Dieses Geheimnis wird in Epheser 3 besprochen. Ich habe dazu auch einen Vortrag, aber da muss ich selber so weit sein, dass ich den halte. Und da muss ich auch gucken, wie das Publikum ist, das von mir ist. Das ist nicht so ganz einfach, das Geheimnis Christi nach Epheser 3. Aber wir sind hier im Kolosserbrief und da geht es vornehmlich um das Haupt. Er ist das Haupt des Leibes. Er ist als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. So steht es in Epheser 1, Vers 22. Das bedeutet, er ist Haupt über alles und auch Haupt der Gemeinde. So wie es dort steht, bedeutet das aber auch, dass er zusammen mit der Gemeinde auch Haupt über alles ist. Das drückt auch der nachstehende Vers, irgendwann kommt der Kolosser 2, Vers 10 aus. Dort heißt es, ach ja, da habe ich ihn aufgeschrieben. Kolosser 2, Vers 10. Und ihr seid vollendet, viel besser zur Fülle gebracht, in ihm, in Christus. In ihm, Christus, sind wir zur ganzen Fülle Gottes geworden, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Das bedeutet auch, zunächst, wir sind in ihm zur Fülle gebracht worden, aber auch wir sind seine Fülle oder seine Vervollständigung geworden. Da steht Epheser 1, Vers 23. Und damit sind wir Teil von ihm geworden. Das Haupt und wir der Leib, wir die Glieder. Und einmal werden wir zusammen mit ihm alle Verheißungen ausführen. Das hat die wunderbare Stelle 2. Korinther 1, Vers 20. In modernen Übersetzungen bleibt dieses durch uns manchmal auch einfach weg. Wenn man es richtig einordnen kann, dürfen wir nicht machen. Alles geschieht durch Jesus und mit ihm auch durch uns. Kolosser 1, Vers 19, jetzt bin ich beim neunten Punkt. Die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm, in Christus. Nicht? Das können wir mit menschlichen Gedanken gar nicht denken. Da braucht man einfach den Heiligen Geist, um das auch nur annähernd zu verstehen. Text Kolosser 1, 19. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle. Hier müssen wir das Pleroma mit Fülle übersetzen. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm, in Christus zu wohnen. Das ist ein Geheimnis, ich habe es schon einmal gesagt, das kann man nur im Glauben verstehen. Und eine solche Fülle wohnt auch in der Gemeinde. Und so etwas lesen wir in Epheser 3, Vers 19. Auf dass wir erfüllt sein sollen zur ganzen Fülle Gottes. Das sind gewaltige Verse. Gott wohnt in seiner ganzen Fülle im Sohn. Und er wohnt auch in uns. Kolosser 19 und 20. Die Versöhnung. Text. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Das ist nochmal zitiert, nochmal der Vers 19 zitiert in Kolosser 1, jetzt Vers 20. Und durch ihn alle Dinge mit sich, mit Gott selbst zu versöhnen. Und dort steht ein griechischen Tapanda, das ist auch das All. Und von dort stammt der Ausdruck Allversöhnung. Deshalb wohnte die ganze Fülle in seinem Erdenleben in ihm, in Christus, dem Sohn, um alles, damit alles der Vater mit sich versöhnen kann. Das war das Ziel Gottes. Und er ist nicht nur ein bisschen in Christus gewesen, der Vater, bei der Versöhnung, sondern die ganze Fülle war dabei. Und damit merkt man auch, Gott will einfach alles versöhnen und hat auch alles versöhnt. Dass es zu diesem Vers Diskussionen und Widerstand gibt, ist für mich unbegreiflich. Wenn wir das Geheimnis Christi betrachten, dann gehört auch das dazu. Und wenn wir noch das Geheimnis Gottes des Vaters hinzunehmen, das war die Kolosser 2, 22 Stelle, ich habe glaub schon mal etwas dazu gesagt, wohl die beste Lesart. Und wenn wir noch das Geheimnis Gottes des Vaters hinzunehmen, dann erkennen wir den ganzen verborgenen Liebeswillen Gottes mit seiner Schöpfung. Er hat sie nicht umsonst geschaffen. Und er hat sie auch nicht umsonst in die Finsternis gelassen, weil er weiß, er wird sie viel verwandeln und viel herrlicher später darstellen. Die ganze Diskussion zu diesem Thema zeigt, dass die Versöhnung aller in der Tat ein Geheimnis ist. Jesus ist der Versöhner durch seinen Tod, das Werkzeug Gottes zur Versöhnung seines Alls. Da spielt der Wille des Menschen überhaupt keine Rolle. Gott hat dieses Werk in und durch Jesus Christus vollbracht und er wird die Versöhnung durchziehen durch alle Äonen hindurch bis zum Ziel. Eine elfte Aussage, Kolosser 1, 20. Gott hat Frieden gemacht. Kolosser 1, 20, zweiter Teil. Indem er, das ist der Vater gemeint, Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, Jesu Kreuz, durch ihn, durch Jesus, es seien die Dinge auf der Erde und die Dinge in den Himmeln. Noch einmal. Indem er, das ist der Vater, Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder Dinge in den Himmeln. Damit sind alle eingeschlossen, die sichtbare und die unsichtbare Schöpfung. Alles, was je aus der Hand Gottes hervorging durch Jesus Christus, seinen Sohn, ist in diesen Frieden hineingekommen. Auch wenn er noch nicht sichtbar ist, noch nicht gelebt wird, aber das ist auch eine Zukunftsaussage. Mit der Gemeinde hat er begonnen und uns Frieden gegeben. andere werden folgen. Und da muss ich jetzt noch die Verse 21, also die nächsten zwei Verse 21 und 22 anhängen. Sie lauten: Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt. In dem Leibe seines Fleisches, dazu musste Jesus ans Kreuz, musste er Fleisch tragen, durch den Tod, nur in Fleisch kann man sterben, und euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Wieder ist das Thema des Kolosserbriefes. Gott hat es gemacht durch den Tod seines Sohnes. Wir haben als Erstlinge des Geistes diese Versöhnung und diesen Frieden erfahren. Und das bleibt nicht ohne Folgen und hat ein Ziel, nämlich, da steht im Text, um uns heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Wenn wir dieses Ziel in unserem Leben doch ganz erfassen und ausleben könnten. 12. Aussage, Kolosser 2,9. In ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hier kommt nochmals die Fülle zur Sprache. Leibhaftig. Diesen Vers müssen wir an das Vorangegangene sofort anschließen, das gehört zusammen. Das ist ein ganz wichtiger und spannender Vers. Gott, der Vater, wohnt in ihm leibhaftig. Gott wohnt körperlich in ihm, geistleiblich, nicht nur wie ein Geist. Gott ist zwar Geist, aber ist auch geistleiblich. Es gibt himmlische Leiber und es gibt irdische Leiber. 1. Korinther 15, 40. In 1. Korinther 15, 44 spricht er auch von einem geistigen Leib. Der Bibel ist jegliche Gnosis fremd, das heißt, der Geist oder die Seele ist wichtig, alles andere Körper ist unwichtig. Nein, 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 der Leib ist ganz wichtig, denn durch den Leib hat Christus auch versöhnt. Wie soll man dann sagen, der Leib sei unwichtig? Und selbst der Heilige Geist kam in körperlicher Gestalt zu ihm, Lukas 3, 22. Jesus hat kein Scheinwesen, sondern Leib ist leiblich, körperlich, fassbar, sichtbar, erlebbar und was immer man hier auch noch anfügen könnte. Und er ist auch vom Vater bewohnbar. Und das nicht nur ein bisschen, sondern in seiner ganzen Fülle. Das kann man nur in einem Leib erleben und nicht in irgendeinem Geist, in einer Geistwesenhaftigkeit. Und um auf Vers 10 von Kolosser 2 noch zu sprechen zu kommen: Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Wir haben in ihm, in Christus, unsere Fülle erreicht, zusammen mit der Fülle des Vaters, die in ihm wohnt. Mehr geht nicht. Und dann gibt es noch einen weiteren Höhepunkt. Denn ihr seid gestorben, die wir Christus gehören. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus, nicht in der Hölle oder im Totenreich, in Gott. Dort ist unser Leben verborgen, heute schon. Auch wenn wir es noch nicht erleben können, möchte ich einmal sagen. Unser neues Leben ist heute schon mit Christus verborgen in Gott. Dieses Leben ist droben, droben im und beim Vater. Ein unvorstellbares, gewaltiges Geheimnis. 13. Aussage. Kolosser 1, Vers 27. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da haben wir schon manches Mal darüber etwas gehört. Paulus will nach Kolosser 1, 25 das Wort Gottes vollenden, auf sein Vollmaß bringen, vervollständigen, auf sein Pleroma, wie das Wort heißt, auf sein Pleroma bringen, zu seiner ganzen Fülle bringen. Und jetzt Vers 26 in Kolosser 1, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war. Das war sein verborgenes Geheimnis. Jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Und jetzt nun 27 nochmal, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den Christus wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Ich erkläre das. Es gibt ein Geheimnis in uns, und das ist Christus in uns als die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dieses Geheimnis tragen wir in uns unter den Nationen. Ob wir das unter den Nationen verkündigen können, das glaube ich kaum. Aber Christus verkündigen wir. Und zwar in der Weise, dass wir jeden Menschen ermahnen und belehren, mit dem Ziel, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist ein langer Weg noch bis zur Vollendung. Aber der Weg ist aufgezeigt und das Ziel ist aufgezeigt. Das bedeutet auch, wir dürfen nicht zurückhalten mit dem Geheimnis des Christus. Es muss nicht nur unter die Gemeinde, sondern es muss auch unter die Leute. Und wir bringen doch zwar nicht die Hoffnung der Herrlichkeit, aber bringen den Menschen Hoffnung, wenn wir ihnen Jesus nahe bringen. Und dann bekommen sie auch die Hoffnung der Herrlichkeit, wenn sie Jesus annehmen im Glauben. Wenn Christus in uns ist, dann ist das die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unser Ziel. Er ist unser Ziel. Wir sind nicht hoffnungslos, sondern wir sind voll Hoffnung. Auf was? Auf die zukünftige Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist unser fester Glaube. 14. Aussage, Kolosser 2, 13. Mit Christus lebendig gemacht. Kolosser 2, 13. Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm. Also Gott hat mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle unsere Vergehungen vergeben hat. Jesus, das Haupt, ist auferweckt worden. Jesus ist auferstanden. Jesus wurde durch den Vater lebendig gemacht. Das gehört auch zu unserem christlichen Glauben. Und nun das Erstaunliche. Damals in seiner Lebendigmachung waren wir schon in ihm und wurden mit Christus zusammen lebendig gemacht. Sichtbar wurde das dann in unserer Bekehrung, unserem Glauben und unserer Wiedergeburt. Der Herr ist auferstanden und wir durften mit ihm auferstehen. Der ist lebendig gemacht worden und wir sind mit ihm lebendig gemacht worden. Auch das ist ein großes Geheimnis. Wir leben das schon, wir im Glauben stehen, andere leben das noch nicht, deshalb sind sie noch, ist das noch verborgen in Christus. Aber wenn sie dann glauben dürfen, dann werden sie auch lebendig gemacht. Eine 15. Aussage, Kolosser 2, 14 und 15, da geht es um die Kreuzigung. Kolosser 2, 14, 15, als er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider uns war, hatte er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. In der Kreuzigung hat der Herr, der Vater durch Jesus, die ganze Finsterniswelt entmachtet. Das war die Erlösungstat Gottes durch Jesus Christus. Er hat die uns entgegenstehende Handschrift ans Kreuz genagelt. Das ist nicht nur unsere Anklageschrift, sondern viel, viel mehr ist diese Handschrift das Gesetz, welches das Kommen der Gnade und der Wahrheit verhindert hat. Und erst mit dem Tod Jesu, als dieses Gesetz abgetan war, war der Weg frei für Gnade und Wahrheit. Vorher war es blockiert. Und deshalb diese Aussage in Kolosser 2, Vers 15. Das ist das Kreuzesgeschehen aus der Sicht Gottes. Völlige Entwaffnung des Feindes, völliger Sieg Gottes, aber auch Abschaffung des Sünden, des Gesetzes, für das Jesus gestorben ist. Völlige Erlösung. Das Geheimnis Gottes und damit das Geheimnis Christi ist der völlige Sieg von Golgatha. Ich will dazu keine weiteren Worte machen, da gibt es einen Vortrag von mir, den habt ihr auch schon gehört, der Triumph Gottes. 16. Aussage, Kolosser 2,19. Das Haupt muss festgehalten werden, es gibt auch eine Praxis. Kolosser 2,19. Und nicht festhalten, dazu führt das, wenn wir das tun, dann machen wir einen Fehler, ihn nicht festhalten. Und nicht festhalten das Haupt, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Bande Darreichung empfangen und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Wir sprechen hier besonders vom Haupt. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Was steht hier? Aus dem Haupt heraus ist der ganze Leib zusammengefügt und nicht aus irgendetwas sonst. Hier hört jede menschliche Theologie oder gar Philosophie auf. Hier geht es auch nicht um Kirche, sondern hier geht es um den Leib Christi, der aus dem Haupt heraus zusammengefügt ist. Deshalb muss das Haupt Christus festgehalten werden. Nur so empfängt der Leib natürlich jedes einzelne Glied und damit auch jedes einzelne Gelenk, jedes einzelne Glied Darreichung vom Haupt her. Dazu hat Gott dem Leib geistliche Gelenke und Bande, besser noch Bänder gegeben. Das sind die geistlichen Kanäle, über die wir versorgt werden vom Haupt her. Mein Spruch ist jetzt öfter schon gewesen, das haben wir, bekommen wir nicht mit dem Nürnberger Trichter, sondern das geht durch viel geistliche Arbeit und Hingabe an Jesus. Und diese Versorgungen sind, ich liste ein paar Dinge auf, das gelesene Wort, wir können alle lesen heute, das gelesene Wort, das gehörte Wort, das ist die Verkündigung, das in der Stille verarbeitete Wort, unter Krach kann man nicht das Wort Gottes verarbeiten. Das Sinnen über das Wort, da gibt es auch Bibelstellen, Psalmstellen. Die Bitte um das Verständnis des Wortes, ein wichtiges Wort aus 2. Timotheus 2, Vers 7. Das Gebet in der Stille und im Geist. Die Gemeinschaft, das Gespräch unter Brüdern, der Austausch unter Brüdern und Geschwistern. Und dann ganz wichtig natürlich, und das ist Voraussetzung, die Hingabe an Christus und das Leben mit Christus. Und nur über die beiden letzten Punkte, Hingabe und Leben mit Christus, können wir das Haupt festhalten und werden wir vom Haupt versorgt. 17. Kolosser 2, Vers 20. Mit Christus gestorben. Auch das ist natürlich ein Geheimnis. Oben haben wir gesprochen über mit Christus lebendig gemacht worden. Das war Kolosser 2, 13. Dann müssen wir natürlich auch festhalten, dass wir mit ihm gestorben sind. Und darum geht es jetzt im Vers Kolosser 2, Vers 20. Er lautet: Wenn ihr mit Christus von den Elementen des Kosmos weggestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, betaste nicht, koste nicht und so weiter. Wir sind mit Christus gestorben. Das steht natürlich auch noch woanders, zum Beispiel in Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das steht auch noch in Kolosser 3, Vers 3. Aber hier in Kolosser 2, Vers 20 geht es um die Elemente des Kosmos. Das sind alle die Ordnungen, die die Mächte des Lichts und der Finsternis den Menschen aufdrücken. Dazu gehört das Gesetz vom Sinai, ganz wichtig. Durch Engel wurde das Gesetz gegeben. Dann all die Vorschriften und Gesetze der verschiedenen und verschiedensten Religionen bis hin zu sogenannten christlichen Organisationen und Sekten, die uns ihre Lehre und ihre Erkenntnisse aufdrücken wollen. Da dürfen wir nicht mitmachen. Christus ist für alle diese Dinge gestorben und wir mit ihm. Sie brauchen uns nicht mehr zu berühren, obwohl es davon mehr gibt von diesen Dingen, als man denkt. Nicht, da gibt es die heiligen Orte in der Kirche, darf nur der Priester hingehen, darf nicht der Laie hingehen. Ich habe da Erfahrung schon mitgemacht, wie das geht. Da bin ich mal, es war in Jerusalem, da bin ich mal in so eine, hinten in die Apsis reingekommen, dann kam der Wächter von der Kirche angerannt, ganz verrückt. Was erlauben Sie hier? Sie sind hier an einem heiligen Ort, da können Sie nicht stehen. Und dann ist er schnell gerannt und hat ein paar Kerzen angezündet, damit das ganze das Vergehen von mir irgendwie egalisiert und ausgeglichen wird. Nicht wahr? Ich war mit der Reiseleiterin dort. Wenn die nicht dabei gewesen wäre, hätte ich ihm eine Antwort gegeben. Aber so bin ich stumm geblieben. Ja. Also, auch das gehört zum Geheimnis Christi, dass er uns von den Elementen des Kosmos befreit hat. Und nun möchte ich noch etwas zu Kolosser 3, Vers 1 bis 4 sagen. 18. Aussage jetzt, Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werden auch wir mit ihm zusammen geoffenbart werden in Herrlichkeit. Wenn Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werden auch wir zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und jetzt lese ich, das ist ein Teil davon, jetzt lese ich Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht was droben, das haben wir schon besprochen, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und jetzt kommt der Vers 4. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Wir haben über Mitsterben und Mitlebendigmachen gesprochen. Jetzt fehlt noch die Auferweckung. Wir finden hier das in Vers 1. Wir sind mit ihm auferweckt worden. Auferweckt werden wird das, was schläft. Und unser Leib schläft. Dann wird unser Leib auferweckt. Dann wird unser Leib lebendig gemacht. Und jetzt sind wir in ihm, mit ihm auferstanden, mit ihm lebendig gemacht, in ihm. Und jetzt sind wir in ihm ein neuer Mensch. Deshalb sollen wir nunmehr suchen, was droben ist, wo der Christus ist. Denn unser Leben ist verborgen mit und in Christus, in Gott. Diese Verse hier bringen noch einige wichtige Hinweise auf Christus, das Haupt. Droben ist Christus. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und dann noch die gewaltige Aussage, dass unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Aber dann wird es für uns noch spannend. Christus wird einmal geoffenbart werden. Das geschieht bei der sichtbaren Wiederkunft am Ende der letzten Tage, am Ende des tausendjährigen Reiches. Und dann werden wir mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Was für ein Wort für uns. Und dazu noch 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Man höre um Staune. Um bewundert zu werden in all denen, die geglaubt haben. Nicht nur das Haupt wird bewundert, sogar seine Heiligen, seine Gemeinde wird mitbewundert. Unfassbar. Das ist ein Geheimnis, über uns und über das Haupt. Dazu gibt es natürlich noch eine praktische Folgerung in 5 Begriffen. Das steht wohl auch gleich anschließend. So tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Oh, da gibt es doch ein paar Voraussetzungen. So tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Und dann folgt eine Aufzählung von 5 wesentlichen Punkten, die unsere Glieder auf der Erde betreffen, was wir nicht tun sollen. Töten, Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht. Die Bibel ist immer auch praktisch. Unsere Brüder haben gesagt im Epheserbrief, der 2. Teil ist Praxis, der 1. Teil war, ich sage mal Theorie, ist da nicht nur Theorie, und ähnlich ist es dann auch im Kolosserbrief. 19. Aussage, Epheser 3, Vers 9 bis 11. Christus alles und in allen. Und zunächst einmal betrifft das uns. Christus alles und in allen. Ich lese Kolosser 3, 9 bis 11. Belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Ich weiß nicht, wie viel ich noch anhabe von den alten Kleidern, nicht wahr? Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidungen Vorhaut, Barbar, Sküde, Sklave, Freier, sondern Christus alles in allen. Wir haben einen neuen Menschen angezogen, der ständig erneuert wird in das Bild Gottes. Aber in dem neuen Menschen ist Christus alles und in allem. Seiner Gemeinde ist Christus alles und er ist in allen. Und später wird einmal Gott alles in allen sein. Der Vater wird das sein. Am Ende der Heilsgeschichte. 1. Korinther 15, Vers 28. Aber hier geht es um Christus und seine Gemeinde. Wir dürfen sagen, Christus ist mir alles. Und wir dürfen wissen, dass er in uns allen ist. In seiner ganzen Gemeinde. Und das ist die Darstellung des Geheimnisses Christi, wenn mir Christus alles ist und Christus in allen ist. Dann leben wir Christus, dann stellen wir Christus dar. Dann offenbaren wir auch durch unser Dasein einfach das Geheimnis Christi. Und jetzt bin ich bald am Schluss und bin beim 20. Punkt am Schluss. Kolosser 4, Vers 3 und 4, jetzt kommt endlich unser Vers, aber er ist letzten Endes die Zusammenfassung alles dessen, was ich vorher gesagt habe. Kolosser 4, Vers 3 und 4, und betet zugleich auch für uns, also für Paulus, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, auf das ich es als dieses Geheimnis offenbare, wie ich reden soll. Das ist unsere Generalbitte für die Brüder, die verkündigen, dass Gott ihnen eine Tür des Wortes auftue. Und da ist nicht der andere gemeint, sondern da bin ich gemeint. Und damit ist in diesem Vers die Tür des Wortes in uns gemeint, nicht im Anzusprechenden. Wir brauchen eine Tür des Wortes für die Verkündigung, nein, für die Offenbarmachung des Geheimnisses Christi. Und wenn wir das verkündigen, Ungläubigen, ist das ja alles für sie ein Geheimnis am Anfang. Die verstehen am Anfang vielleicht nur, wie man so schön sagt, Bahnhof. Verkündigen ein Geheimnis. Jetzt kommt Paul und sagt, Vater Herrlichkeit, gib uns durch das Gebet auch der Geschwister eine geöffnete Tür in uns, dass wir es in der richtigen Weise weitergeben und verkündigen. Wir brauchen die Tür des Wortes für die Verkündigung, für die Offenbarmachung des Geheimnisses Christi. Er, der Vater, soll es so offenbar machen, wie Christus will, dass Paulus reden soll oder dass wir, die Verkündiger, reden sollen. Ist das nicht unser aller Ringkampf, dass wir unsere Verkündigung so weitergeben, so aussprechen, wie der Herr es will? Der Herr möge das richtige Wort uns geben und aufschließen, dass es den Hörern Gnade darreicht. Damit bin ich am Ende. Und jetzt darf ich noch eine kurze Zusammenfassung machen. Wir haben besprochen. Erstens, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Zweitens, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Sohn macht uns den Vater sichtbar. Ja, der Sohn macht den Vater sichtbar. Jesus ist der Schöpfer. Viertens, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Anfang von allem. Er muss in allem den Vorrang haben. Er muss in allem der Erste sein. Jesus ist das Haupt des Leibes. In Jesus wohnt die ganze Fülle Gottes. Durch Jesus hat Gott alles mit sich versöhnt. Durch Jesus hat Gott Frieden gemacht mit uns. Durch das Kreuz, durch das Blut seines Kreuzes. Er hat uns versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Sohn. Zwölftens. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Schrift kennt keine Gnosis, wo nur eine Seele und ein Geist gibt und kein Leib. Christus ist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vierzehntens. Mit Christus sind wir lebendig gemacht. 15. Der Triumph Gottes war die Tat von Golgatha. 16. Das Haupt muss festgehalten werden. 17. Wir sind mit Christus gestorben. 18. Wenn Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werden wir zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und heute in der Gemeinde ist Christus uns alles und in allem. Und am 20. das Geheimnis Christi offenbaren. Dazu benötigen wir eine geöffnete Tür des Wortes. Der Herr möge es schenken. So viel für heute Abend. Und jetzt bete ich noch. Herr Jesus Christus, jetzt danken wir dir einfach, dass du in uns das Geheimnis des Hauptes, das Geheimnis, das du bist, hineingelegt hast. Dass wir das erfassen durften. Dass wir darüber Verkündigung hören. Dass wir darüber im Wort lesen dürfen und dass wir es auch leben dürfen. Was ist das für eine Gnade und eine Freude, das Geheimnis Christi in uns tragen zu dürfen. Und dann gib uns auch die Praxis dazu, dass wir auch das in der richtigen geistlichen Weise leben, dass wir unsere Glieder töten, dass wir ablegen und dass wir den neuen Menschen anziehen und angezogen haben, der nach Gott geschaffen ist. Das mögst du uns allen schenken. Ja, nun segne dieses Wort noch unter uns und dann segne noch den Abend, wenn wir alle nach Hause gehen und dann segne auch den morgigen Tag. Wir dürfen uns alle in deine Hände legen, dir in deine Hände legen und bitten auch für eine Welt, die im Argen liegt und immer tiefer in die Dunkelheit hineingeht. Und da warten wir auf dich, das Licht, Herr Jesus, dass du alles neu machst. Siehe, ich mache alles neu. Komme bald, Herr Jesus. Vater, du möchtest es schenken. Amen.